Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind. Noch besser wären aber zwei Kinder. Ein Jung und ein Mädchen. In Ausnahmefällen wären es dann drei oder vier Kinder, aber bei vier Kindern, da schauen die Nachbarn schon leicht irritiert. So war das seit Jahrzehnten, aber der Familienbegriff ändert sich. Ob es nur noch Mutter und Vater sind? Nein, wir reden jetzt nicht von Mutter-Mutter-Konstellation oder Vater-Vater mit adoptierten Kindern. Wir reden von Vater, Mutter, Mutter und neun Kindern. Wir sprechen von muslimischen Familien, die nach Europa kommen und hier die Bräuche ihrer Heimat leben. Solche Beispiele sind von afghanischen und syrischen Familien bekannt geworden und sie stellen die deutsche Verwaltung auf die Probe. Wie soll der Amtsschimmel mit Mehrfachehen umgehen? Wir begrüßen dazu die Publizistin Sigrid Herrmann. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Islamismus. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst über die Rechtslage sprechen. Ist es in Deutschland erlaubt, eine zweite Frau zu heiraten?
Nein, das ist natürlich nicht erlaubt. Unter einer Ehe wird eine Ehe nach BGB verstanden. Und da ist die Rechtsprechung völlig klar. Jede zweite Eheschließung wäre ungültig und wird auch vor deutschen Standesämtern nicht geschlossen. Deswegen wird vor einer gültigen deutschen Eheschließung auch erstmal geprüft, ob die Ehefähigkeit da ist. Das heißt, ob die Erfordernisse erfüllt sind, wie Mindestalter, Familienstand. Das muss nämlich dann jemand sein, der entweder ledig oder geschieden ist. Und das muss alles bestimmten Erfordernissen genügen.
Wie ist die Rechtslage in muslimischen Ländern? In welchen ist sie anders? Wie verbreitet ist dieses Phänomen von Mehrfachehen?
In muslimischen Ländern haben wir oftmals die Möglichkeit, dass rechtlich gültige und bindende Ehen auch mit mehreren Frauen geschlossen werden können. Und zwar sieht die muslimische Tradition vor, dass ein Mann vier Frauen heiraten kann. Und diese gültigen Ehen, die vor dem Imam geschlossen werden, werden in muslimischen Ländern dann oftmals auch noch staatlich registriert. Bei Asylbewerbern stehen wir oftmals vor dem Problem, dass in den Herkunftsländern keine staatliche Ordnung mehr in dem Sinne besteht, dass nachweislich gültige Dokumente auch vorliegen und von dort bezogen werden können. Bei zum Beispiel Geflüchteten aus Syrien haben wir oftmals den Fall, dass die dortigen Ämter, wenn die Ehe registriert war, diese noch nicht wieder liefern können. Ja, und bei Afghanistan haben wir zum Beispiel den Fall, dass die dortigen Dokumente generell fraglich sind.
Das bedeutet, die deutschen Ämter haben jetzt die Herausforderung zu bewerten, was hier eigentlich vorliegt. Verstehe ich richtig, dass nicht immer nachweisbar ist, dass die Zweitfrau jetzt tatsächlich eine Zweitfrau ist und das theoretisch auch erfunden werden kann, dass da ein eheähnliches Verhältnis besteht?
Man muss wissen, dass hinsichtlich der rechtlichen Erfordernisse, der Anerkenntnis einer im Ausland geschlossenen Ehe, diese Ehe auch nach dem dortigen Recht gültig und registriert sein muss. Es gibt ja für zum Beispiel Familiennachzug bestimmte Erfordernisse. Das ist im Visumshandbuch des Auswärtigen Amtes dargelegt auf 689 Seiten. Die bestehen, wenn jemand zum Beispiel im Ausland eine Ehe geschlossen hat, wie er diese dann nachweisen kann und nachweisen muss, wenn er sich auf diese Ehe beziehen möchte. Aber bei Ehen, die im Ausland geschlossen sind und die in Deutschland anerkannt werden sollen, ist es so, dass nur die erste Ehe tatsächlich als reguläre Ehe anerkannt werden kann. Eine zweite Frau wird nicht anerkannt.
Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir haben in den vergangenen Monaten ja auch über Gerichtsurteile gesprochen, wo beispielsweise Scharia-Recht zur Anwendung kam. Und es hieß in diesen Kontexten auch immer, auch in Deutschland oder Österreich orientieren sich die Gerichte an den Rechtslagen im Ausland, beispielsweise wenn es um Erbstreitigkeiten geht. Ich dachte, bei Ehen wäre es ähnlich, dass also deutsche Gerichte sagen, ja, nach deutschem Recht wäre diese Ehe nicht möglich, aber wir akzeptieren sie nach syrischem und afghanischem Recht.
Es ist etwas anderes, ob man eine Ehe akzeptiert nach den rechtlichen Gegebenheiten des Herkunftslandes oder ob man sie einer in Deutschland geschlossenen BGB-Ehe gleichstellt. Andere Lebensgemeinschaften können zwar festgestellt werden, aber sie können nicht einer BGB-Ehe gleichgestellt werden. Das ist ein gewisser rechtlicher Unterschied, der aber zum Beispiel im Erbrecht nicht dieselben Folgen hat wie beispielsweise im Ehestandsrecht.
Machen wir mal ein Beispiel von einer prominenten Patchwork-Beziehung. Also Boris Becker, der hat 5 Kinder von 4 Frauen. Und der Unterschied zwischen einer afghanischen Mehrfachehe ist, dass er mit 3 der Frauen nicht mehr zusammen ist. Da könnte man auch eigentlich sagen, dieses Modell in Deutschland mit 2 Frauen und 9 Kindern zu leben, ist eigentlich besser als das Boris Becker-Modell.
Nun, eine Bewertung möchte ich da speziell bei Boris Becker nicht vornehmen. Aber wenn man das mal hernimmt, ist es natürlich auch immer die Frage, wie weit der deutsche Staat da auch die Frauenrechte im Blick hat. Bei einer BGB-Ehe ist die Frau tatsächlich geschützt. Sie hat Rentenansprüche, die sie erwirbt. Und wenn zumindest eine Zugewinngemeinschaft besteht, hat sie auch höhere Ansprüche an eine Versorgung. Das ist natürlich, wenn sozusagen eine zweite Ehe im Ausland geschlossen wurde, aber nicht als BGB-Ehe anerkannt wird, eine andere Sache. Diese Zweitfrau kann gültig verheiratet sein, sozusagen nach dem Recht des Herkunftslandes, aber sie kann keine Rechte, wie sie eine deutsche Ehefrau hat, erwerben.
Ich hätte da noch das Ganze in provokanteren Angebot. Also vielleicht ist dieses Familienmodell ja sogar besser und stabiler. In Deutschland gibt es eine Scheidungsrate von 37% und es herrscht Kinderarmut. Die These ist also, muslimische Ehen werden seltener geschieden. Wenn Erst- und Zweitfrau einander akzeptieren, ergibt sich daraus eine stabile Gemeinschaft und es werden deutlich mehr Kinder gezeugt. Und Kinder sind die Zukunft des Landes, darum im Interesse des Landes.
Also ich finde das jetzt natürlich sehr provokant in der These. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass natürlich die Frauenrechte leiden. Und etwas, was auch nicht berücksichtigt wird, dieses Modell des einen Mannes, der mehrere Frauen hat, da wird nicht berücksichtigt, dass bei einer gleichen Geburtenrate von Mädchen und Jungs dann natürlich Jungs übrig bleiben sozusagen, die nicht heiraten können. Das heißt, wenn ein Mann 4 Frauen heiratet, beispielsweise, dann wird dieser eine Mann 3 anderen Männern die Möglichkeit, eine Familie zu haben, wegnehmen.
Die Alternative für Deutschland im Bundestag hat auch versucht herauszufinden, wie viele Zweitfrauen eigentlich nach Deutschland gekommen sind, und zwar im Rahmen dieser Ortskräftepflüge. Darüber konnte die Bundesregierung keine Auskunft geben. Können Sie abschätzen, wie viele Mehrfachehen in Deutschland existieren?
Nein.
Wer hat denn mehrere Frauen? Also von afrikanischen Stämmen, da heißt es immer, das Oberhaupt des Stammes, der besonders wohlhabend ist, der kann sich auch mehrere Frauen und viele Kinder leisten. Würden Sie das für muslimische Länder ebenso sehen, dass es eigentlich reiche oder mächtige Familien sind, die mehrere Frauen haben?
Nun, zum einen ist es so, dass eigentlich an die Mehrehe das Erfordernis geknüpft ist, dass der Mann auch für den Unterhalt von mehreren Frauen sorgen muss. Und wenn man es von der islamischen Seite her betrachtet, also von der religiösen Erfordernis her betrachtet, dann heißt es sogar so, dass er sie gleichermaßen stellen muss. Er kann nicht hergehen und die erste Ehefrau als eine besonders bevorzugte Frau behandeln und dann weitere Ehefrauen finanziell zum Beispiel auf Sparflamme halten. Aber das fällt natürlich in Deutschland, wenn das so weitergeführt wird, nicht mehr so arg ins Gewicht, wenn alle einen Anspruch auf Bürgergeld haben.
Ich denke, da sind wir jetzt am Knackpunkt. Wenn der Mann mehrere Frauen hat und viele Kinder hat, dann wird er für die in Deutschland in Einzelfällen vielleicht sorgen können, aber im Regelfall nicht für sie sorgen können. Und in die Rolle des Finanziers schlüpft dann der Staat. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass der deutsche Staat über Bürgergeld und Wohngeld und andere Sozialleistungen eigentlich diese Familienmodelle fördert finanziert und erst ermöglicht. Und zwar nicht nur für die Wohlhabenden, sondern am Ende des Tages für alle.
Ja, natürlich, weil die Mehrehe ist für Männer in islamischen Ländern tatsächlich etwas, was sie sich leisten können müssen. Ja, weil der Vater eines Mädchens, das zur Ehe ansteht, der wird sicherlich nicht einem Mann, der die Tochter nicht ernähren kann, geben. Wenn aber jetzt jemand in Deutschland lebt und hier die Versorgung vom Staat übernommen wird, über das Bürgergeld, über das Wohngeld, dann wird das sicherlich anders zu betrachten sein. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich in dem Moment, in dem ein Mädchen mit einem Mann verheiratet wird, der hier einen gesicherten Aufenthaltsstatus hat, dass sie auch ein Nachzugsrecht für ihre Familie generiert. Das ist ein zusätzliches Moment, das einen Anreiz schafft.
Für subsidiär Schutzberechtigte hat Innenminister Dobrindt den Familiennachzug ja für 2 Jahre ausgesetzt. Ab Sonntag gelten 10 weitere Länder als sichere Herkunftsländer. Es gibt verstärkte Grenzkontrollen, es gibt Zurückweisungen. Das Einbürgerungsrecht wurde wieder strenger gemacht. Und das ist der Grund, warum Merz und Dobrindt sagen, es gibt in Deutschland eine echte Zuwanderungswende. Sehen Sie diese tatsächlich und auch bei solchen sehr komplexen Fällen wie dem, den wir gerade besprochen haben?
Nein, ich sehe diese Wende tatsächlich noch nicht, weil mittlerweile im Asylrecht derart viele Klagemöglichkeiten installiert worden sind, dass eine Absage nicht mehr mit einer Absage tatsächlich gleichzusetzen ist. Denn die vielfachen Klagemöglichkeiten, die vor Verwaltungsgerichten möglich sind, erlauben eine Verzögerung und Verschleppung der Entscheidung. Und in der Zeit können zum Beispiel in Deutschland Kinder geboren werden und alleine über die Geburt eines Kindes in Deutschland von einer Person, die einen zulässigen Aufenthaltsstatus hat, generiert tatsächlich dann auch den Aufenthaltsstatus des jeweiligen Elternteils.
Konkretes Beispiel: Vater lebt hier mit einer Frau und 4 Kindern. Holt dann aber ein Kind von einer weiteren Frau aus Afghanistan nach Deutschland. Jetzt lebt das Kind hier und macht geltend, dass es auch mit der Mutter zusammenleben möchte und deswegen wird die Mutter geholt. Ist das so denkbar?
Ja.
Wie soll man denn dem Herr werden? Können Sie sich irgendwie vorstellen, dass die deutsche Bürokratie, die deutsche Politiklandschaft sagt, diese Konzepte funktionieren nicht mehr und jeder, der eine Zweitfrau hat, wird abgeschoben? Das ist doch überhaupt nicht denkbar.
Nein, das halte ich tatsächlich nicht für durchsetzbar. In der gegenwärtigen politischen Konstellation. Es ist auch, wenn man andere politische Konstellationen sich vorstellt, sehr schwer vorstellbar, dass man diese doch sehr ausgeuferten Klagemöglichkeiten und Rechtsmöglichkeiten überhaupt noch mal Herr wird. Also das muss man, denke ich, sicherlich an der Wurzel angehen und wird da einige Möglichkeiten beschneiden müssen. Man wird auch die Versorgung von Personen, deren Zuzug fragwürdig ist, sehr stark einkürzen müssen, um einfach diesen Anreiz für mehr Ehen und für einen möglicherweise missbräuchlichen Zuzug zu begrenzen.
Ein Mann, 2 Frauen, 9 Kinder und 12-mal Bürgergeld. Familienmodelle aus fernen Ländern lassen sich auch in Deutschland leben, de facto staatlich gefördert und alimentiert von den Steuerzahlern. Darüber sprachen wir mit der Publizistin Sigrid Herrmann. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.